SWR aktuell, mondial.
Wir leben hier wie die Tiere. Hier in Bosnien gibt es zu viele Lager. Wenn du in ein Lager kommst, akzeptieren sie es nicht. Sie helfen dir nicht. Sie sagen eher, geh, geh. Das ist das Problem für viele Immigranten. Das ist traurig. Schnee macht es noch schlimmer. Sie finden kein Haus zum Übernachten. Sie zerbrechen an allem.
Und damit herzlich willkommen zur SWR Aktuell Mondial. Ich bin die Svetlana Magasova.
Ich bin Cüneyt Özerdala. Wir grüßen euch.
Ja, Cüneyt, ich muss sagen, ich habe gerade irgendwie so ein kleines Déjà-vu-Gefühl. Weil die Situation wie jetzt, die hatten wir ja schon mal letztes Jahr. Ne, und zwar in April. Da saß du in Stuttgart im Studio. Ich saß in Ulm, also genauso wie jetzt. Wir waren wieder über eine Leitung verbunden. Und sogar das Thema war sehr, sehr ähnlich.
In der Tat.
Also damals, ich meine den 29. April, die Folge vom 29. April, die hieß, was passiert mit Flüchtlingen in den Lagern und wo ist die EU? Also wer Interesse hat, kann sich die Folge natürlich nochmal anhören. Und ja, jetzt sprechen wir über die Situation der Geflüchteten in Bosnien, beziehungsweise an der Grenze zu Kroatien, also an der kroatischen Grenze. Das Camp Lipa geistert jetzt total durch die Schlagzeilen, ist auch in den Nachrichten. Aber gefühlt wird nicht so viel darüber gesprochen wie damals über die Situation in Griechenland. Ne?
Ja, mir geht's genauso, Svetlana. Also das ist das Moria des Balkans sozusagen. Dieses Camp Lipa, dieses Flüchtlingscamp in Bosnien und Herzegowina. Auf jeden Fall für mich ein weiterer großer Schauplatz der Notsituation der Geflüchteten.
Also kurz zur Erinnerung, 2015 sind ja Tausende von Menschen auf dieser sogenannten Balkanroute von der Türkei über Griechenland nach Zentraleuropa geflüchtet. Und im März 2016 haben dann Slowenien, Kroatien, Serbien nacheinander ihre Grenzen geschlossen. Also das heißt, die Geflüchteten mussten neue Wege suchen. Und so entstand dann diese neue Balkanroute. Bisschen weiter westlich. Und jetzt flüchten die Schutzsuchenden eben auch eher über Albanien, über Montenegro und auch über Bosnien. Es ist schon lange so, seit 2017 im Prinzip so, dass die Menschen festsitzen an der Grenze, zum Beispiel an der Grenze zu Kroatien.
Ja, und jetzt ist ja, Svetlana, das Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien und Herzegowina aktuell wieder in den Schlagzeilen. Kurz vor Weihnachten, um daran zu erinnern, ist das Flüchtlingslager geräumt worden, weil die Internationale Organisation für Migration das Lager als nicht winterfest erachtet hat. Und dann anschließend ist es durch ein Feuer zerstört worden. Übrigens ist es immer noch unklar, wer das Feuer gelegt hat. Die Menschen saßen dann an die 30 Stunden in Bussen, weil es hieß, dass sie in ein alternatives Camp kommen. Aber da es zu Protesten der Einwohner und der lokalen Behörden kam, mussten sie wieder ins abgebrannte Camp Lipa zurück. So ist es gelaufen.
Und ich meine, insgesamt ist die Situation für die Menschen an der Grenze dort schwierig. Also alle offiziellen Lager sind überfüllt und viele schlafen in Wäldern, auf Feldern, jetzt bei Minusgraden.
Wirklich Zustände, die man sich kaum vorstellen kann. Ja, uns war es ja wichtig, mit Menschen vor Ort zu sprechen. Wir haben mit einem jungen Arzt von Medical Volunteers International gesprochen, mit Stefan Bethe über die Lage vor Ort haben wir uns unterhalten. Er hat uns auch so über die psychische Situation der Menschen Einblicke gegeben, worunter sie so leiden. Und Stefan Bethe versorgt Menschen, die in Wäldern, so in Abbruchshäusern, in alten Fabrikhallen und auf Feldern leben. Und das sind alles Geflüchtete. Und seine Einblicke haben uns zum Teil die Sprache verschlagen, muss ich sagen, auch sehr nachdenklich gestimmt, Svetlana. Also das ist nicht übertrieben, wenn ich das so sage.
Also die Leitung nach Bosnien steht. Der Stefan Bethe ist uns zugeschaltet. Stefan, hi. Also vielen, vielen Dank erstmal, dass es geklappt hat.
Ja, danke auch, dass ihr euch für die Situation hier in Bosnien interessiert.
Ich grüße dich auch, Stefan, hier aus Stuttgart. Cüneyt Özerdala.
Hi, hallo.
Stell dich doch erstmal kurz vor. Also wir haben dich schon vorgestellt als einen jungen Arzt. Ich kann es ja dazu sagen, du bist 27 Jahre alt, also genauso alt wie ich. Das heißt, wir sind sehr schnell aufs Du rüber gewechselt. Aber sag doch erstmal, woher kommst du und was genau machst du gerade in Bosnien?
Im Moment wohne ich in Berlin, bin jetzt am 28. Dezember nach Bosnien gefahren, um Menschen, die außerhalb der Camps leben, in und um Velika Kladuša zu versorgen. Das ist eine kleine Grenzstadt an der Grenze nach Kroatien.
Genau, was genau du dort machst, darüber sprechen wir ja gleich. Du warst ja auch in Camp Lipa am Anfang. Aber erstmal, wie kam es denn generell dazu, dass du nach Bosnien geflogen bist?
Das war so, dass ich eine E-Mail mit einem Hilfeaufruf erhalten habe über einen anderen Verteiler, in dem ich drin bin. Und die kleine NGO, mit der ich hier medizinische Hilfe leiste, die haben eben händeringend noch Ärzte oder Ärztinnen hier vor Ort in Bosnien gesucht, weil gerade Ende Dezember, Anfang Januar, und da hatte Lipa noch nicht gebrannt, schon klar war, es wird zu wenig Hilfe geben. Die Situation hier vor Ort war ja schon desolat, bevor Lipa überhaupt gebrannt hat. Deswegen hatte meine Entscheidung, dann hierher zu fahren, auch erstmal gar nichts direkt mit Lipa zu tun, sondern es war sowieso klar, ich komme hierher, und dann hat Lipa die ganze Situation einfach nochmal zusätzlich verschärft.
Ja, ist spannend, weil gerade hier ist die Situation ja vor allem durch den Brand in Camp Lipa so groß geworden und so in den Schlagzeilen, also in die Schlagzeilen gekommen, aber die Situation war schon davor problematisch. Ja, zu welchem Zeitpunkt warst du denn im Camp Lipa?
Also im Camp war ich so 5 Tage ungefähr, nachdem es gebrannt hat. Und genau, erstmal, um mir, ohne jetzt mich als Arzt zu kennzeichnen, einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich die Situation vor Ort, was ist Hilfe, die da gebraucht wird. Ich war da mit meinem Kollegen von der kleinen NGO und wir haben erstmal so ein bisschen, genau ohne uns zu erkennen zu geben, ein bisschen umgeschaut und sind dann am nächsten Tag nochmal hingefahren, um dann tatsächlich auch medizinische Hilfe zu leisten.
In welchem Zustand sind die Menschen dort? Wie hast du sie erlebt?
Die Situation da, muss ich das so vorstellen, man kommt auf eine, ja, eigentlich wie so eine Lichtung auf Hügeln, wirklich Kilometer weit entfernt von irgendwelchen Städten, Dörfern, wie auch immer. Und man kommt da auf diese Lichtung und dann stehen da diese gespenstisch aussehenden Zeltskelette, die noch vom Brand übrig sind. Die Menschen versuchen sich aus Planen, aus Planken, aus den Dingen, die sie finden, irgendwelche provisorischen Unterkünfte aufzubauen, alles irgendwie Brennbare zusammenzusuchen, um sich an Feuern warm zu halten. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, rollte die Medienwelle ja sozusagen gerade erst an, waren die meisten Menschen auch noch mit Schlappen und Flipflops unterwegs, teilweise mit kurzen Hosen, und es war wirklich schweinekalt.
Ich würde es mal ganz kurz einordnen, also das muss man sich ja erstmal vorstellen, ne? Die Internationale Organisation für Migration, also die IOM, hat ja das Lager eben aus dem Grund geräumt, weil das Lager nicht winterfest war. Und danach ist das Lager ja abgebrannt. Und die Flüchtlinge haben ja aber keine Alternative bekommen. Also die sind dann wieder zurückgegangen in dieses abgebrannte Lager. Und die Situation war noch viel schlimmer als davor. Und die Internationale Organisation für Migration hat sich dann aber komplett zurückgezogen. Hat die IOM zumindest dann geholfen, also als die Menschen dann wieder in dieses abgebrannte Lager zurückkehren mussten?
Also ich möchte mich da auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe es nicht gesehen.
Das heißt, da war keine internationale Hilfe auch vor Ort, weil IOM, also die Internationale Organisation für Migration, war ja für dieses Flüchtlingscamp ja verantwortlich, was die Betreuung anbelangt.
Es wurde wohl an einzelnen Tagen Essen ausgeteilt, das war aber wohl nicht genug. Und als ich da war, ich kann nur meine eigenen Eindrücke schildern, da hatten die Menschen nicht ausreichend Bekleidung, nicht ausreichend Wärme und nicht ausreichend Essen. Das Essen, muss man dazu sagen, haben die Geflüchteten auch zwischenzeitlich abgelehnt im Sinne eines Hungerstreiks. Einfach um klarzumachen, die Situation in diesem Camp war schon desolat, bevor es abgebrannt ist.
Ja, Junit, du hast da mit einem Korrespondenten gesprochen, wie es jetzt dort vor Ort aussieht. Was
genau.
Hat er erzählt?
Ja, ich habe ja mit Sirjan Govedarica gesprochen. Er ist ARD-Korrespondent in Wien und ist für Südosteuropa zuständig. Und ich wollte jetzt wissen, wie sich die Lage in Lipa entwickelt hat. Also was bewegt sich überhaupt irgendetwas?
Ja, nach dem, was wir erfahren haben, stehen im Camp Lipa ja jetzt schon einige Zelte und einige sind auch instand gesetzt und beheizt. Das bedeutet, sie haben Böden, da drin sind Betten mit Matratzen, das heißt, sie sind bezugsfertig. Und etwa 200 Menschen haben diese Zelte nach unseren Informationen schon bezogen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass etwa 500 Menschen, nach unseren Schätzungen sind 700 bis 750 Menschen gerade im Camp Lipa eben noch nicht, die hausen, anders kann man es nicht ausdrücken, noch in den Resten des verbrannten Camps, in improvisierten Behausungen, haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen, auch nicht zu einem Arzt, waschen sich am Fluss oder gar nicht, also leben unter sehr schlechten Bedingungen.
So sieht die Lage im Moment aus, kann man sagen. Wie sich es noch weiterentwickeln wird, wissen wir nicht. Immerhin ist im Camp das Rote Kreuz. Einmal am Tag gibt es auch Essen. Es sind Armeezelte, sollen beheizt werden, doch manche müssen draußen in Wäldern und auf Feldern leben. Das ist natürlich kein Zustand und da geht es den Menschen auch ähnlich, wie Stefan erzählt hat, nicht gut.
Stefan, du arbeitest ja auch genau mit diesen Menschen, oder? Also Menschen, die in Wäldern leben, die zum Teil obdachlos sind. Kannst du deine Arbeit nochmal genauer beschreiben? Also du arbeitest ja vor allem wirklich in Velika Kladuscha.
Genau. Meine Arbeit hier in und um Kladuscha läuft so ab, dass wir unterschiedliche Squads, also Zusammenkünfte von Menschen betreuen, die in alten Fabriken, in Wäldern, auf Feldern, in Abbruchhäusern leben und regelmäßig aufsuchend behandeln. Das heißt, wir betreuen zurzeit ungefähr 17 solcher Squads, die wir alle mit Codenamen versehen haben, die dann auch so unter den anderen NGOs bekannt sind hier, die vor Ort tätig sind. Und genau, dann fahren wir ab 17 Uhr abends, wenn es also schon dunkel ist, los, besuchen in regelmäßigen Abständen diese unterschiedlichen Squads, abhängig davon, wie der medizinische Versorgungsbedarf in den einzelnen Squads aussieht. Und zusätzlich dazu haben wir einen Facebook-Account, der unter den Geflüchteten bekannt ist, über den man uns erreichen kann. Das heißt, wenn irgendwelche Notfälle sind, wenn jemand eine medizinische Frage hat, dann sind wir über diesen Account erreichbar und machen dann auch Verabredungen an bestimmten Orten.
Das muss alles im Geheimen dann laufen.
Genau, ja. Wir achten darauf, dass man das nicht mitbekommt, das und wie wir hier arbeiten.
Damit wir das uns noch ein bisschen klarer vorstellen, das heißt, du packst dann irgendwie deine Taschenlampe um 17 Uhr, Medikamente und gehst dann raus, immer auf der Hut und schaust immer nach der bosnischen Polizei, dass sie dich nicht findet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also der ganze Tag ist eigentlich schon mehr oder weniger eine Vorbereitung auf den Abend. Einfach, weil wir auch manche Medikamente, die benötigt werden, noch über Apotheken, die uns solidarisch sind, irgendwie beschaffen müssen. Dann sind wir in ständigem Austausch mit Geflüchteten, die auch am Abend uns dann sehen möchten. Das heißt, es ist eigentlich der ganze Tag eine Vorbereitung dann auf den Abend. Genau, dann packen wir hier, also mein Kollege und ich, die Tasche mit Wundversorgungsmaterialien, mit den Medikamenten, die wir für einzelne Fälle speziell benötigen, aber auch mit Medikamenten, die einfach regelmäßig gebraucht werden. Und genau, dann fahren wir mit Stirnlampen los, abends um 17 Uhr, sind möglichst vorsichtig. Es ist nicht so, dass uns jetzt irgendwie Gewalt von Seiten der Polizei oder sowas droht, sondern es droht die mögliche Ausweisung, was für uns natürlich echt insofern blöd wäre, als dass dann die medizinische Versorgung von den Menschen, die es wirklich dringend benötigen, einfach leiden würde.
Ich finde es ja der Wahnsinn, dass diese humanitäre Hilfe für dich einfach so schwer ist, also dass deine Arbeit kriminalisiert wird. Junet, du hast ja mit dem Korrespondenten gesprochen. Warum wird diese Arbeit kriminalisiert?
Ja, das wollte ich auch gerne wissen. Also es ist ja eigentlich eine humanitäre Hilfe. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Und da Srdjan Govedarica immer wieder vor Ort ist, hat er das auch mitbekommen und auf die Frage hin hat er uns das gesagt.
Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite wird die Covid-Pandemie herangezogen als Erklärung dafür, dass man einfach nicht möchte, dass unkontrolliert Menschen durch die Gegend ziehen. Auf der einen Seite gab es eine Phase, in der die lokalen Behörden kein großes Interesse daran hatten, dass Migranten und Flüchtlinge in den Städten sind und dass ihnen in den Städten jemand hilft. So mit dem Kalkül, wenn keiner da ist, der den Menschen Essen verteilt, dann kommen sie auch nicht. Und es gibt aber natürlich auch den Punkt, auch Bosnien und Herzegowina hat Gesetze, auch da gibt es Regeln. Zum Beispiel möchten die bosnischen Behörden auch sicherstellen, dass dieses Essen, das da zubereitet wird, auch Hygienevorschriften entspricht. Also sie möchten, dass sich Hilfsorganisationen registrieren und sich damit quasi in Bosnien und Herzegowina legalisieren. Das ist nachvollziehbar und berechtigt, kann aber natürlich auch dazu genutzt werden, um Leute, die einem nicht passen, einfach stillzulegen.
Also mehrere Gründe spielen da wohl eine Rolle, aber trotzdem ist es kein Zustand, was das anbelangt, wenn Menschen, also vor allen Dingen Ärzte vor Ort helfen wollen und diese Menschen ja vor Ort Hilfe brauchen, nicht nur Essen, Trinken, sondern auch Hygiene ist wichtig, klar, und natürlich eine ärztliche Versorgung.
Ja, Stefan, du hast ja auch mit Menschen vor Ort gesprochen, also mit Geflüchteten, unter anderem auch mit Hisham. Also das ist ein junger Algerier, ich weiß nicht, ich glaube 24 Jahre. Der hat seine Situation im Camp dir ja auch beschrieben, ne? Also den Ton, den hast du über WhatsApp aufgefangen und uns geschickt. Vielleicht können wir den kurz einspielen.
Und wie kommt das Animal ici? Ja, trotz Camp.
Wir leben hier wie die Tiere. Hier in Bosnien gibt es zu viele Lager. Wenn du in ein Lager kommst, akzeptieren sie es nicht. Sie helfen dir nicht. Sie sagen eher, geh, geh. Das ist das Problem für viele Immigranten. Das ist traurig. Schnee macht es noch schlimmer. Sie finden kein Haus zum Übernachten. Sie zerbrechen an allem. Sie fliehen schließlich vor allen möglichen Dingen. Es geht für sie darum, irgendwie zu überleben.
On trouve pas une maison pour dormir. Il casse, il fait des choses. C'est pour lui, ja. C'est pour vivre.
Können sich überhaupt Freundschaften entwickeln zwischen Menschen, die in so unterschiedlichen Situationen stecken?
Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Beziehung zu vielen dieser Menschen. Gerade auch zu Hisham zum Beispiel. Freundschaft ist natürlich schwierig, weil ich komme dahin, um Hilfe zu leisten. Und das Problem ist, Hoffnung von den Menschen, die dort in diesen alten Fabriken, auf Feldern und so weiter leben, wurden schon so häufig enttäuscht. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, auch durch freundschaftliche Beziehungen neue Hoffnungen möglicherweise zu wecken, die ich dann nicht erfüllen kann, langfristig. Und das ist natürlich total schwierig, weil es gibt super viele junge Männer, die da leben, wo ich weiß, wenn die in Berlin leben würden, dann wären wir Kumpels. Ich verstehe mich super. Das sind total interessante, nette, offene, häufig auch sehr achtsame junge Männer, wo klar ist, ich würde mich in Berlin mit denen anfreunden. In diesen Bedingungen ist das total schwierig.
Und du hörst ja auch immer wieder wirklich wahrscheinlich krasse Geschichten. Hast du auch schon was von gewaltvollen Pushbacks mitbekommen? Also Pushbacks, das sind illegale Rückführungen durch die kroatische Grenzpolizei. Die kroatische Regierung bestreitet das, aber hast du selber schon mal solche Geschichten mitbekommen?
Ja, tatsächlich ist das täglich Brot sozusagen für uns. Wir behandeln jeden Tag, seit ich hier bin, Menschen, die Verletzungen von diesen Pushbacks davontragen. Erst vor 4 Tagen habe ich einen Mann mit einer Nasenfraktur gesehen, der einen Schlagstock auf die Nase bekommen hat. Dann habe ich schon mehrere Menschen mit Knieverletzungen versorgt, die getreten wurden. Also das ist Teil unserer täglichen Arbeit hier.
Natürlich habe ich auch über dieses Thema mit Sirjan Govedarica gesprochen und zu den Pushbacks hat er diese Information uns auch gegeben.
Also diese Berichte gibt es jetzt seit fast 3 Jahren. Es ist auch sehr gut dokumentiert, entweder von Hilfsorganisationen oder von Journalisten, auch unter anderem von uns. Ich habe persönlich mit unzähligen Menschen gesprochen, die berichten, illegal zurückgewiesen worden zu sein aus Kroatien und die auch davon berichten, dass dabei Gewalt angewendet wurde, also unverhältnismäßige Gewalt. Und wir reden da wirklich von schlimmen Erlebnissen, von denen die Menschen berichten, Schläge, aber auch sadistische Methoden des Typs, man muss sich nackt ausziehen und in kalten Flüssen eine Runde stehen. Es ist kaum zu glauben, muss man schon fast sagen. Aber das ist das, was die Menschen berichten und das sich teilweise auch belegen lässt. Dazu muss man aber auch sagen, dass die kroatische Regierung und das kroatische Innenministerium konsequent und vehement diese Vorwürfe zurückweist und sagt, wir handeln ausschließlich nach Recht und Gesetz.
Ja, Recht und Gesetz, da muss man auch was dazu sagen, Svetlana. Kroatien, das Nachbarland von Bosnien und Herzegowina, ist ja ein EU-Land. Und wenn natürlich ein Geflüchteter halt in einem EU-Land ist, hat auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Und dieser Asylantrag sollte ja auch ernst genommen werden. Das heißt, hier verhindert eigentlich Kroatien, dass Menschen, die in einem EU-Land sind, dass sie von ihrem Recht Gebrauch machen können. Und sie haben dann halt keine Möglichkeit mehr und werden sozusagen wieder mit Gewalt, wie hier auch geschildert wird, zurückgeschickt nach Bosnien und Herzegowina in diesem Falle. Aber das hat mit dem europäischen Recht eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die Menschen, die, wie gesagt, auf dem EU-Boden sind, haben auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen.
Wenn diese Schilderungen so stimmen, dann duldet, sage ich mal, die EU ja gewissermaßen auch massive Menschenrechtsverletzungen. Also es ist eine gewisse Scheinheiligkeit, weil von der Seite der EU kommt auch oft, sage ich mal, so der erhobene Zeigefinger, der auf Bosnien zeigt und sagt, Bosnien sollte die Menschenrechte wahren und was in der Flüchtlingspolitik tun, aber selber dann solche Pushbacks zu dulden, das ist natürlich schwierig.
Naja. Absolut. Ja, schwierige Bedingungen, kann man sich eigentlich kaum ausmalen. Stefan, woher nehmen all die Menschen, die Sie auch treffen, die vor Ort sind, all diese Menschen die Kraft weiterzumachen?
Ich weiß es nicht. Es gibt viele, die zerbrechen daran. Das ist einfach so. Viele finden Kraft in ihrem Glauben. Aber das sind auch tatsächlich die Momente, die mich am meisten bewegen, die mich auch total sprachlos machen. Wenn ich diese Hoffnung merke und in dieser Hoffnung aber gleichzeitig auch die Enttäuschung aller vorherigen Hoffnungen irgendwie mit bemerke. Also ein Begriff, der immer wieder fällt, ist Inshallah, so Gott will. Und der wird in jedem Gespräch mehrfach verwendet, wenn wir zum Beispiel sagen, wir kommen morgen mit medizinischer Hilfe wieder. Auch wenn sie uns kennen und uns vertrauen, wird dann immer noch ein Inshallah hinterhergeschoben.
So Gott will, das hat auch Hisham gesagt, er hat mit dir ja auch über seine Träume gesprochen und das können wir auch gleich mal kurz einspielen.
Tous les immigrants ici, ils sont des rêves. Les rêves de, je te parle de mes amis, c'est pour aller en Europe, c'est pour travailler.
Alle Immigranten hier haben Träume. Zumindest spreche ich jetzt von meinen Freunden. Sie träumen alle davon, nach Europa zu kommen und zu arbeiten. Wenn man ein Mann ist und Familie in Algerien hat, will man Geld nach Algerien schicken, damit es ihnen gut geht. Vor allem den Eltern. Die Eltern sind das Leben. Man arbeitet, damit sie stolz sind auf uns. Dann, wenn man in Europa ankommt, so Gott will.
Ce combat va continuer jusqu'à qu'on arrive en Europe. Inshallah.
Ich habe hier auch schon mit jungen Männern geredet. Einer war 17, der ist seit er 10 ist aus seinem Heimatland weg und wurde an der kroatischen Grenze schon 14 Mal gepushbackt. Dass da keine ungetrübte Hoffnung da ist, ist, glaube ich, klar. Was, glaube ich, auch vielen Hoffnung macht, ist einfach dieses Gefühl, gesehen zu werden. Sowohl von der Öffentlichkeit, sowohl von Menschen aus der EU, als auch hier vor Ort von den NGOs, auch von kleineren NGOs, die ansprechbar sind.
Ich glaube, es tut den Menschen gut, dass sie auch wertgeschätzt werden, Es wird ja in der Politik über Geflüchtete, über Flüchtlinge, über Migranten gesprochen. Das sind Bezeichnungen, aber dass die Menschen auch einen Namen haben, dass sie eine Geschichte haben, das wird halt in dieser Anonymität sozusagen vergessen. Und ich glaube, wenn dann diese Begegnungen stattfinden, Svetlana, so denke ich, auch aus eigener Erfahrung als Journalist, wenn man mit Flüchtlingen spricht, dann ist es ja eigentlich dieses, wie soll ich denn sagen, dieses Miteinanderreden allein schon gesehen werden. So schätze ich das persönlich ein.
Ich muss sagen, dass ich tatsächlich jetzt hier vor Ort das erste Mal genau das irgendwie verinnerlicht habe, aber ohne so en passant eigentlich, während ich medizinische Hilfe hier geleistet habe. Ich bin nicht mit dem Gefühl hergekommen, zu sagen, ich will jetzt jede einzelne Person sehen, sondern einfach über diese Versorgung sind so viele Geschichten so zu mir gekommen, so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, auch Menschen, mit denen ich total lachen kann, die mir Witze erzählen, die ich total lustig finde, die mir Geschichten erzählen, die mich zu Tränen rühren. Und das hat mich persönlich schon echt irgendwie beeindruckt.
Gibt es eine Geschichte, Stefan, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Es gibt total viele Geschichten, die mir auch im Kopf bleiben werden. Eine konkrete Geschichte ist ein junger Mann, tatsächlich der 17-Jährige, der seit der 10 ist unterwegs ist. Der hat bei einer Auseinandersetzung an Silvester ein Messer in den Thorax bekommen, also zwischen die Rippenbogen durch, was total gefährlich ist, aber hat davon zum Glück keine schlimmeren inneren Verletzungen davon getragen, aber die Wunde hat sich dann infiziert. Wir mussten den sehr engmaschig betreuen, einfach weil er auch Fieber entwickelt hat, weil seine Situation wirklich zwischenzeitlich nicht so gut aussah. Und der ist mir jetzt gestern, als wir auf unserer Runde waren, mit einem Baum auf der Schulter entgegengekommen, den er gehackt hatte fürs Feuer, hat mich angestrahlt. Wir waren dann zum Essen eingeladen bei der Gruppe, wurde in der erlebt und es war der Wahnsinn. Also es war einfach super schön. Also ja, das merkt man hier jeden Tag. Das sind auch einfach Momente, eine andere Situation, die mir auch total nahe gegangen ist. Jemand, der ist auf seine Hand gestürzt, das würde man, weil er eine relativ tiefe Verletzung hat und auch eine Sehne mit betroffen ist in der Hand, würde man eigentlich in Deutschland handchirurgisch betreuen müssen. Das ist hier natürlich nicht möglich. Und der hat uns irgendwie mit Tränen in den Augen danach gefragt, was er uns zurückgeben kann. Dafür, dass wir jeden Tag kommen, um ihn zu betreuen, da hätte ich heulen können. Also da ist mir echt heiß und kalt den Rücken runtergelaufen und ich dachte so, ey, woher nimmst du die Kraft, irgendjemandem noch dankbar sein zu wollen?
Ja, Stefan, du bist ganz nah an den Menschen. Du weißt am besten wahrscheinlich auch, was die Menschen dort vor Ort brauchen. Jetzt so das Thema Geld. Es ist so, dass die EU jetzt 3,5 Millionen Euro nach Bosnien schicken will, also an das IOM. Dieses Geld kommt wohl auch an. Also seit 2018 wurden schon 80 Millionen Euro, die sind geflossen. Also alles ist angekommen, Riesenanteil bei IOM. Aber was ist so deine Einschätzung? Brauchen die Menschen das Geld?
Hier in Kladuša vor Ort sehe ich, dass die Versorgung von Essen, Kleidung, Wärme durch kleine NGOs aus irgendwie Wien und Berlin gestemmt wird. SOS Balkanroute, Blindspot, die irgendwie Essen, Kleidung und Öfen verteilen. Dann wir als kleine medizinische NGO. Und wenn das Geld gut investiert wird, dann ist das sicher nicht schlecht. Aber ich sehe das Geld hier nicht so richtig vor Ort, muss ich ehrlich sagen. Und ich stelle mir dann auch immer wieder die Frage, wie lange ist es gerechtfertigt, Provisorien zu stabilisieren mit Geld, wenn eigentlich die Menschen hier einen Asylantrag in der EU stellen wollen? Wie lange ist es dann gerechtfertigt, mit Geldern irgendwelche unlebenswerten Camps besser auszustatten?
Junet, du hast ja mit einem Korrespondenten darüber gesprochen.
Mit Herrn Govedarica. Und ich wollte auch wissen, weil immer, wenn es um Hilfen geht, kommt ja die EU, ja, wir haben ja so und so viel bezahlt, so und so viele Millionen wurden investiert. Und wo bleibt dieses Geld? War auch die Frage natürlich. Und gibt es Geld vor Ort?
In der aktuellen Situation, was Lipa anbetrifft, ist, glaube ich, klar, und das sagt auch zum Beispiel die Internationale Organisation für Migration, Geld ist im Moment nicht das Problem. Wir haben Mittel und auch die Bereitschaft zu helfen, aber es scheitert am politischen Willen. Das ist so die Variante, die wir von IOM hören. Und da ist jetzt dann schon die Frage, was die EU bezwecken möchte, wenn sie zusätzliche 3,5 Millionen Euro jetzt nach Bosnien gibt, wodurch die Organisation, die über diese Mittel verfügt, sagt, wir haben genug Geld.
Also es gibt genug Geld. Die Frage ist, wie geht's mit diesen Menschen weiter? Sollen die vielleicht von der EU aufgenommen werden? Eine politische Lösung? Sollte in Bosnien-Herzegowina vielleicht diesen Menschen eine Zukunft gegeben werden? Ein Nicht-EU-Land, viele der Flüchtlinge wollen ja nach Europa. Das heißt, es gibt EU-weit ja auch noch kein gemeinsames Asylsystem und eine Asylpolitik. Deswegen leiden auch diese Menschen dort, sei es jetzt in Griechenland, in einem EU-Land, sei es in einem Nicht-EU-Land wie Bosnien und Herzegowina, leiden einfach unter dieser ja mangelhaften Politik, muss man sagen.
Ja, es ist halt auch die Frage, wo man ansetzt einfach. Also klar, einmal der politische Wille muss da sein, hat der Korrespondent ja auch so gesagt. Wirklich eine gemeinsame Linie gibt es ja wohl nicht. Also einmal haben wir die EU-Kommission, dann haben wir zum Beispiel die Zentralregierung in Sarajevo, lokale Behörden, die IOM. Also sollte man da ansetzen, eine gemeinsame Lösung zu finden? Oder halt eben, Stefan, wie du gesagt hast, dass diese Asylanträge, also ne, dass man Asylanträge stellen kann und dass die dann halt auch entsprechend bearbeitet werden. Oder sind es die Fluchtursachen vielleicht auch, ne, wo man dann viel eher den Fokus drauf legen muss?
Es gibt einfach manche Situationen hier, da weiß man, das läuft irgendwann medizinisch auf den Tod hinaus. Und dann hat sich das Problem ja irgendwie auf schrecklichste Weise auch gelöst. Und das kann ja nicht das Ziel der EU sein. Ziel muss es sein, die Lebensbedingungen zu verändern. Weil das ist das, was krank macht. Eigentlich sind die meisten hier bei guter Gesundheit, kommen sie zumindest an oder treten diesen Weg an. Und die Lebensbedingungen, in denen sie sich dann später befinden, die machen sie dann krank. Und deswegen ist die effektivste Ursachenbehandlung eine Veränderung der Lebensbedingungen.
Stefan, mich würde interessieren, nach diesen Erfahrungen, die du machst, glaubst du, dass diese Erfahrungen dich verändern werden, nachdem du nach Deutschland zurückgekehrt bist dann?
Auf jeden Fall, keine Frage. Also das war schon an Tag 1 klar, dass es mich irgendwie verändert. Und es ist so, dass ich auch in Berlin ehrenamtlich tätig bin, in der Ambulanz für Menschen ohne Krankenversicherung. Viele Krankheitsbilder ähneln sich da tatsächlich auch zwischen Geflüchteten hier und Wohnungslosen in Berlin. Das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und tatsächlich so, ich glaube, ich bin mir jetzt wesentlich bewusster darüber, wie wichtig es ist, mit der Hoffnung von Menschen verantwortungsvoll umzugehen.
Stefan, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Danke auch, dass du die Zeit gefunden hast.
Vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, darüber zu berichten. Vielen Dank auch dafür, ne?
Ja, vielen Dank, Stefan. Ja,
sehr gerne.
Gerne. Tschüss.
Oh, Junit, also ich fand es jetzt echt unglaublich wichtig, dass wir mit einer Person vor Ort gesprochen haben, weil ich meine, wir sitzen hier in unseren vier warmen Wänden, wir können uns ganz viele Sachen anlesen und wiedergeben, aber wir werden die Situation vor Ort halt nie so richtig nachvollziehen können, also nicht so wie Stefan, weil der ist ja dort vor Ort.
Ja, ich sehe das genauso wie du, Svetlana, und es ärgert mich, dass es immer noch keine vernünftige gemeinsame EU-Asylpolitik gibt. Deutschland wollte eigentlich eine politische Einigung der EU-Staaten auf Eckpunkte einer Asylreform erzielen, noch vor dem Ende des vergangenen Jahres, und das war eine große Chance. Es gab wieder lange Vorgespräche und Diskussionen und es gab wieder kein Ergebnis. Diesen Grundsatzstreit in Sachen Asylreform gibt es schon seit Jahren in der EU, und die strittige Frage, wie man Geflüchtete in Europa verteilen sollte, bleibt nach wie vor ungelöst. Letztendlich verliert man durch Grundsatzdiskussion den Bezug zur Realität, so sehe ich das. Und die Lage ist, wie Stefan gerade so eindrücklich beschrieben hat, akut. Bei den meisten Flüchtlingen geht es gerade um Leben und Tod.
Ja, genau. Deutschland setzt bisher übrigens vor allem auf Hilfe vor Ort, lehnt eine Aufnahme von Geflüchteten bisher also ab. Also das ist anders als in Griechenland. Da hat Deutschland um die 1500 Menschen ungefähr aufgenommen.
Das war's jetzt mit SWR aktuell Mondial. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben in das, was an der bosnischen Grenze zu Kroatien passiert. Gesprochen haben wir mit dem Arzt Stefan Bethe und dem ARD-Korrespondenten Sirjan Govadaritsa. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und diese Folge könnt ihr übrigens überall dort finden, wo es Podcasts gibt. Also macht's gut und bleibt gesund. Mein Name ist Svetlana Magazova.
Mein Name ist Cüneyt Özadalı.